Vierte Folge: Die Schule steht Kopf. Ob Sekunden oder Minuten, Stunden oder gar Tage vergangen waren, seit die schon wieder hungrige Morphee den Jungen und den Alten nach oben ans Tageslicht geschleppt hatte, vermag heute niemand mehr zu sagen. Auch der Junge nicht. Er hatte jedes Gefühl für die Zeit verloren. Zumindest für die Zeit, die vergangen war, seit er die Affenpfote gefunden und jene schreckliche Nacht erlebt hatte. Seit der Vater so verschlossen und die Mutter so traurig geworden waren. Seit er mit seinen Freunden beim Drachensteigen gewesen und von dem alten Mann darüber informiert worden war, dass allein die Moorfee das Geheimnis der verschwundenen Pfote verraten würde, wenn er sie nur mutig danach fragte. Seit er in ihrer schrecklichen Höhle gewesen und von ihr wieder nach oben gebracht worden war, weil er ihr in seiner Not versprochen hatte, sie zu seiner Schule zu führen, wo Hunderte von Kindern... Alles vermischte sich zu einem dicken Brei undeutlicher Erinnerungen. Benommen wachte der Junge auf und hörte den Alten stöhnen.
Mistverdammter! Überall hat man diesen klebrigen Schleim am Körper!
Und dann wurden die Erinnerungen allmählich deutlicher. Ja, ja, natürlich. Sie hatten die Moorfee überredet, waren in zwei Knüppel verwandelt und nach oben, wer weiß wohin, geschleppt worden, quer in den Mäulern des Ungetüms. Und offensichtlich hatten die langen Zungen der Moorfee die beiden Stöcke neuerlich dreimal von oben bis unten bestrichen und sie auf diese Weise wieder zurückverwandelt in ihre menschliche Gestalt. Dem Jungen lief ein Schauer über den Rücken. Ihm war kalt, obgleich die milde Herbstsonne sein Gesicht beschien. Immer noch hielt er die Augen geschlossen und dachte nach.
Verflixt!
Er hatte dem Monster versprochen, es im Tausch für das Nach-oben-Bringen zu seiner Schule zu führen. Und in Erwartung eines riesigen Festmahls war die Moorfee darauf eingegangen.
Verflixt!
Sie saßen beide, nein, sie lagen beide ganz schön in der Patsche.
Ich muss jetzt Nerven haben wie Drahtseile,
dachte der Junge, öffnete die Augen und schaute direkt in das riesige Auge am mittleren Kopf der Moorfee, die ihn böse angrinste.
Oh Gott,
murmelte der Junge und tastete mit der rechten Hand nach dem neben ihm liegenden alten Mann. Und erst als er dessen Hand in der seinen spürte, hörte die Angst auf, ihn wie in einem Schraubstock zu packen und zu würgen. Der Junge schaute sich um und erkannte die Moorwiese, auf der sie beide lagen. Wie bei ihrem ersten Auftauchen hatte die Moorfee die klotzigen Vorderbeine auf den Rand der Wiese gestemmt, während der riesige Leib noch halb im Moorschlamm steckte. Ruckend und zuckend bewegten sich die drei gewaltigen Köpfe hin und her, und jetzt erst bemerkte der Junge, wie lang die Hälse in Wirklichkeit waren, wenn die Moorfee nicht geduckt wie in ihrer Höhle, sondern halb aufgerichtet war. Bestimmt länger als der Hals einer Giraffe. Und gewiss dicker als der Rüssel eines Elefanten. Und dann sah er wieder mitten hinein in die sich ruckartig öffnenden und schließenden Mäuler, aus denen lange Zungen schossen, die fast bis auf den Boden reichten. Drei bläulichen Dunstwolken gleich stand der feuchtheiße Atem vor den Mäulern des Ungetüms und wieder liefen Geifer und Spucke herab.
»Da hast uns was Schönes eingebrockt«,
murmelte der Alte.
»Wenn das nur gut geht!«
»Lass mal«, antwortete der Junge, der an die Stimme im Kastanienbaum denken musste. »Sei aber dennoch zuversichtlich, dann wird alles, alles gut.« Und seltsam. Damals hatte er gerätselt, wem diese Stimme wohl gehören mochte, jedoch vergebens. Jetzt aber glaubte er, genau das Gesicht zu sehen, das zu dieser sanften Stimme passte. Sprach nicht die neue Schülerin so leise und so eindringlich, jenes Mädchen mit den schönen blonden Haaren, das gleich nach den Sommerferien in seine Klasse gekommen war und ihn manchmal so lieb anlächelte, dass ihm ganz komisch zumute wurde?
Mein Gott!
Dem Mädchen durfte nichts geschehen. Genauso wenig wie all den anderen Schülerinnen und Schülern seiner Klasse, seiner Schule. Nicht auszudenken, wenn die Moorfee sie in die riesigen Mäuler stecken und verschlingen würde. Er musste ein Odysseus aus ihm werden. Oder am besten Tarzan. Oder noch besser, Winnetou. Der war mutiger. Oder...
Was ist?
Dröhnt die Moorfee.
Steht auf, ihr Feiglinge, und führt mich zu der Schule, damit ich meinen Hunger stillen kann.
Und kaum hatte die Moorfee dies gesagt, da spürte der Junge jene Zuversicht, von der die Stimme im Kastanienbaum gesprochen hatte. Er sah das sanft lächelnde Gesicht der neuen Schülerin vor sich und spürte eine unbändige Kraft in sein Inneres strömen, dorthin, wo das Herz sitzt. Wenn es mir gelingt, diese Kraft in List zu verwandeln, dann geht es dir dreckig, liebe Moorfee, dachte der Junge und richtete sich auf. Ehe ich mein Versprechen einlöse, rief er zu den Mäulern empor, wirst du mir eine Frage beantworten müssen.
Was gibt es denn jetzt noch?
Wollte das Monstrum wissen. Und voller Wut färbten sich seine Augen feuriger als rotglühende Kohlen.
Ich will von dir das Geheimnis der Affenpfote wissen, rief der Junge. Warum hat mein Vater auf sie geschossen? Warum ist sie seitdem spurlos verschwunden? Warum ist mein Vater so bedrückt? Antworte, Moorfee.
Und immer noch fühlte der Junge diese unbändige Kraft in sich. Auch dann noch, als die Moorfee sich aufzublähen, ihr ganzer Leib zu zittern und zu beben begann, die riesigen Schuppen sich spreizten und eine giftgrüne Flüssigkeit herausspritzte. Alle drei Mäuler öffneten sich, größer als Garagentore, und ein dreifaches Brüllen traf den Jungen so, dass er glaubte, zu Boden geschleudert zu werden.
»Was willst du wissen, du verfluchter Mensch?«
schrie die Moorfee und stieß dabei heiße Wolken aus.
»Ich will das Geheimnis der Affenpfote wissen«,
rief der Junge ein zweites Mal, ganz ruhig und ohne Angst und Furcht, während dem alten Mann die Knie schlotterten, zumal die Moorfee einen weiteren Schrei von entsetzlicher Wut ausstieß. Dann aber wurde sie ruhig, fast steif und starr schaute sie den Jungen an und sagte mit heiserer Stimme,
»Frage deinen Vater nach dem goldenen Pennystück, dann wirst du das Geheimnis der Affenpfote erfahren. Aber frage ihn noch heute danach.« Denn diese Frage führt nur alle 30 Jahre zu ihrer Antwort.
Die Moorfee straffte sich, stieß noch einmal einen kurzen Schrei aus und befahl dann herrisch,
»Jetzt aber los! Führt mich zu dem Ort, den ihr Schule nennt! Ich will fressen, fressen, nichts als fressen!«
Mit einem Ruck stemmte sie sich aus dem Moor heraus, plumpste auf den Weg, der zur Straße führte, und keuchte hinter den beiden her, wie ein riesiger Seelöwe, der sich halb nach vorne werfend und dann wieder dermaßen in sich zusammensackend, dass man fürchten musste, der Weg könnte jeden Augenblick wie eine überladene Brücke einstürzen und alles mit sich in die Tiefe reißen. Der Junge war klug genug gewesen und hatte die Moorfee nicht auf dem kürzesten Weg zur Schule geführt, also nicht mitten durchs Dorf am Rathaus und an der Kirche vorbei. Nein, er ging gleich hinter dem Birkenwäldchen den alten Fuhrweg entlang, der so schmal war, dass die Moorfee Mühe hatte durchzukommen und sogar mehrere Bäume dabei umriss. Einen großen Bogen machten sie um das Dorf, zogen an der Straße an der Ziegelei entlang und kamen vom Postamt her die Schulstraße herunter. So blieb das Dorf verschont. Und außerdem hatte der Junge Zeit nachzudenken und seine Kraft in einen brauchbaren Plan zu verwandeln. Wegrennen hatte ja keinen Zweck, denn die meterlangen Zungen der Moorfee würden ihn im Nu packen und in eines der drei Mäuler stopfen.
»Was nun?«
keuchte der Alte.
»Was nun? Willst du dem Monstrum tatsächlich ein paar hundert Kinder zum Fraß vorwerfen? Bei einigen Lehrern wäre das vielleicht nicht besonders tragisch, mein Junge. Aber verschone wenigstens deine Freunde.«
»Lass mich nachdenken«, antwortete der Junge.
Und er hatte recht. denn das dauert seine Zeit, bis sich die Kraft des Herzens in die List der Vernunft verwandelt.
Eine List muss her, meinte der Junge. Eine List? Wie bitte?
Fragte der Alte.
Was soll denn das schon wieder heißen? Rede gefälligst verständlich mit einem alten Mann. Schließlich sind wir in England und nicht in Arabien.
Arabien? Dachte der Junge. Kamen da nicht die Erzählungen aus Tausend und einer Nacht her? Diese beiden dicken Bücher, aus denen der Vater gelegentlich vorlas. Diese schweren Bände, die man kaum schleppen konnte, die in braunes Leder gebunden waren und auf deren Rücken ein goldener Stern mit einem Halbmond zu sehen war?
Arabien.
Erzählte da nicht die schöne Scheherazade dem König die Geschichte des Fischers mit dem Geiste? Diese gruselige Erzählung, in der ein armer Fischer viermal sein Netz auswirft und nichts weiter fängt als ein Eselsgerippe, einen Krug, ein paar Knochen und schließlich eine Messingflasche, aus der, als er sie öffnet, ein fürchterlicher Dämon entweicht, der ihn töten will?
Arabien! Wie hatte der Fischer diesen Geist doch noch besiegt?
Hatte er nicht eine List angewandt?
Natürlich!
Der Junge lächelte und wusste auf einmal, wie er die Moorfee würde zur Strecke bringen können.
Natürlich!
Dass er daran nicht gleich gedacht hatte.
Ja, sicher, sagte der Junge. Wir sind in England und nicht in Arabien.
Und gerade als der Alte schimpfte,
werd nur nicht frech,
sahen sie die Schule. Ein dreistöckiges Backsteingebäude mitten auf einem großen asphaltierten Hof, der an der linken Seite von schlanken Pappeln begrenzt wurde. Als erster war der Hausmeister Zeuge des Spektakels. Er war gerade damit beschäftigt, die Milch- und Kakaotüten in die verschiedenen Kästen zu packen, damit die Klassendienste sie rechtzeitig zur großen Pause holen konnten. Im Zeitlupentempo richtete er sich auf, die Kinnlade fiel ihm herunter und ungläubig starrte er auf den Schulhof, auf dem ein alter Mann, ein Junge und ein riesiges Monster standen.
Das gibt's doch gar nicht,
murmelte der Hausmeister. So ein Ungetüm, eine Mischung aus Giraffe, Seelöwe, Elefant und Meeresschlange hatte er noch nie gesehen. Dagegen war das Seeungeheuer Nessie geradezu ein niedliches kleines Pussylein. Nun, wie ein kluger Professor hat er gewiss nicht ausgesehen, der Hausmeister, als er abwechselnd die Moorfee, den alten Mann und den Jungen anstarrte, den er gewiss schon einmal gesehen hatte. Aber wo nur? War der nicht Schüler in der 5. oder 6. Klasse? Als er sich von dem ersten Schock erholt hatte, kam Bewegung in den wackeren Mann. Er schnappte sich eine Tüte nach der anderen und schleuderte sie quer über den Schulhof gegen das Monster, sodass in kurzer Zeit zahlreiche Milch- und Kakaopfützen den Schulhof bedeckten. Dabei rief er wie besessen:
Hau ab! Verschwinde! In dein verdammtes Loch Ness, du Biest!
Und jeder Ausruf wurde von einer hingeschleuderten Milch- oder Kakaotüte begleitet. Einige trafen sogar die Moorfee und zerplatzten, sodass weiße Milch und brauner Kakao an ihren Hälsen herabfloss. Der Zweitzeuge war der Rektor der Schule. Er telefonierte gerade mit dem Schulrat, der sich schon wieder darüber beschwerte, dass die meisten Schüler und übrigens auch die meisten Lehrer viel zu lange vor dem Fernsehapparat säßen.
Lesen, lesen und nochmal lesen, mein Lieber, das ist die Alternative,
sagte der Schulrat just in dem Augenblick, als der Rektor aus dem Fenster schaute und wie von einer Tarantel gestochen in die Luft sprang, einen Spritzenschrei ausstieß und in die Sprechmuschel schrie:
Mein Gott, das ist ja irre, das ist ja irre, das ist Wahnsinn, nackter Wahnsinn!
Wieso Wahnsinn, Herr Rektor?
Rief der Schulrat und seine Stimme wurde zornig.
Seit wann ist das Lesen Wahnsinn?
Gerade in dem Augenblick stieß die Ohrfee ihr entsetzliches Brüllen aus. Denn langsam fand sie es lästig, dauernd von Milch- und Kakaotüten getroffen zu werden.
Ah! Schrie der Rektor. Ah, Monster! Ungeheuer! Wahnsinn! Irre!
Das geht aber jetzt zu weit, schimpfte der Schulrat. Betiteln lasse ich mich nicht, nicht von Ihnen. Lesen ist etwas Vernünftiges, etwas absolut Vernünftiges. Und wer sich dafür ausspricht, ist doch, weiß Gott, kein Monster.
Zum Glück fiel der Rektor in Ohnmacht. Genau zwischen seinem ledernen Schreibtischsessel und dem Fenster plumpste er zu Boden und röchelte.
Ein Monster! Ein Ungeheuer! Hallo? Hallo?
Tobte der Schulrat, der natürlich nicht wissen konnte, dass der Rektor bei seinem Hinstürzen auch noch das Telefonkabel aus der Wand gerissen hatte. Wütend warf der Schulrat den Hörer hin, rannte in das Nebenzimmer und schrie seiner Sekretärin die Worte entgegen.
Das wird Folgen haben, Folgen haben.
Worauf die Sekretärin zusammenzuckte und sich eine Tasse Tee über den Rock goss, aus der sie gerade getrunken hatte. So waren halt die Folgen, zumindest die ersten, schon recht sichtbar. Wer die nächsten Zeugen dieses Ereignisses waren, lässt sich nicht mehr exakt feststellen. Das Brüllen der Moorfee hatte natürlich zuerst all diejenigen Klassen in Aufruhr versetzt, deren Räume zum Schulhof hinlagen, auch die 6. Klasse, die der Junge normalerweise besuchte. Sie hatten gerade Englisch beim Klassenlehrer, dem bärtigen Dr. Engel, und der muss wohl an einen Überfall von Ungeheuern aus dem Weltraum gedacht haben. Jedenfalls schrie er,
»Alle Mann in Deckung! Unter die Pulte! Alarm!«
Dann schnappte er sich den Zeigestock, schlich damit zum Fenster, zielte und gab seltsame Geräusche von sich, die klangen so ähnlich wie
Ping, Ping, Treffer, Ping, Ping.
Offensichtlich hatte der Anblick der riesigen Moorfee den guten Mann vollends um den Verstand gebracht. Aber auch Mrs. Florence, die gerade Mathematik in der Nachbarklasse unterrichtete, soll nicht gerade ein Musterbeispiel für ruhiges und souveränes Handeln gewesen sein. Einige behaupten sogar, sie sei im ersten Schreck auf den Schrank geklettert, dort aber nur kurz geblieben, wieder heruntergekommen. Sie habe sich dann den, immerhin halb vollen, Papierkorb geschnappt, kurzerhand über den krausen Wuschelkopf gestülpt und sei steif wie ein Stieleis dort in der Ecke neben der Tafel stehen geblieben. Nun ja, Pädagogen sind sowieso ein seltsames Völkchen, nicht nur in England, sondern auch hier. Und dann kam die große Stunde des Jungen. Mutig trat er ein paar Schritte vor, drehte sich zur Moorfee um, spreizte die Beine und stemmte die Hände in die Hüften, sodass er aussah wie John Wayne, und blickte, ohne mit der Wimper zu zucken, dem Monster in das mittlere Auge.
»Dich werde ich als Ersten verschlingen«, grunzte die Moorfee. »Dann den Alten und dann...«
Ein Schmatzen und Rülpsen drang aus den Mäulern, aus denen die langen Zungen wie Pfeile herausschossen, als wollten sie den Jungen jeden Augenblick packen und in sich hineinstopfen.
»Warte, Moorfee«, rief der Junge. »Gleich sollst du tun, wozu du Lust verspürst. Aber ehe du mich und all die anderen hier verschlingst, lass dir sagen, was ich von dir denke.«
Unwillig grunzte die Moorfee und böse funkelten ihre Augen.
»Mach es kurz«, rief sie, »denn meine Gier wird unerträglich.«
»Ich denke, Moorfee, dass du zwar recht stark und mächtig bist, aber nicht so stark und mächtig wie, sagen wir, der schwarze Berggeist.«
»Was für ein schwarzer Berggeist«, schrie die Moorfee.
»Nun, der in den großen Bergen haust und stärker ist als du.«
»Blödsinn«, antwortete die Moorfee. »Du hast keine Beweise und willst nur Zeit schinden.«
»Nein«, rief der Junge, »das ist es nicht. Ich behaupte, dass du im Grunde schwach und feige bist.«
Das saß. Dem alten Mann wurde es fast schlecht vor Angst.
»Bist du verrückt?«
schimpfte er. Und fast klang seine Stimme wieder so zänkisch wie damals, als er den Jungen im Moor angeschnauzt hatte.
»Das sage noch einmal!«
schrie die Moorfee und glotzte wutschnaubend auf den Jungen herab.
»Ich behaupte«, rief der Junge, »dass du im Grunde deiner bösen Seele schwach und feige bist.«
Ein langgezogenes
»Nein«
war die Antwort. Mittlerweile lugten natürlich alle Schüler und Lehrer neugierig ängstlich aus den Fenstern heraus. Vergessen waren die Nebenflüsse der Themse, A² plus 2ab plus B² oder der Unterschied zwischen Simple Present und Present Progressive Form. Ja, man kann sagen, die Schule stand fast auf dem Kopf. Nur die neue Schülerin in der Klasse 6 lächelte still vor sich hin, so als wüsste sie ganz genau, was der Junge noch alles sagen und tun würde.
»Du kannst ja den Beweis antreten, dass ich Unrecht habe«, fuhr der Junge fort. »Aber dazu bist du wahrscheinlich viel zu feige und zu dumm.«
Das hätte er nicht sagen dürfen, denn die Moorfee schrie wie von Sinnen auf. Ihre Schuppen spreizten sich und wieder spritzte diese giftig-grüne Flüssigkeit heraus. Atemlos lauschten Lehrer, Schüler, der Hausmeister und der Alte, als der Junge fortfuhr.
»Oder willst du etwa behaupten, du könntest alles und jeden in einen Knüppel verwandeln, nur wenn du ihn dreimal mit einer deiner widerlichen Zungen bestreichst?«
»Alles«, tobte die Moorfee, »und jeden, du Lästermaul!«
»Nun gut«,
antwortete der Junge, »vielleicht alte Männer oder kleine Kinder, aber nicht dich selbst.« Verständnislos stierte die Moorfee vor sich hin. Diese schwere Beleidigung musste sie erst verkraften. Und gerade als sie den Jungen voller Wut packen und verschlingen wollte, rief der trotzig zu ihr empor:
»Der schwarze Berggeist jedenfalls kann sich in einen Knüppel verwandeln. Das habe ich selbst schon gesehen.«
»Tatsächlich?«
fragte die Moorfee lauernd und überlegte krampfhaft, ob dieser Schlingel sie hereinlegen wollte. Ihre drei winzigen Gehirne in den drei gewaltigen Köpfen gaben jedoch keine Antwort. Stattdessen schaute sie steif und starr den Jungen an. Ihre drei Zungen wölbten sich heraus, strichen von den Pfoten bis zu den Augen über den vorderen Leib hinweg, leckten ihn einmal an. Ein zweites Mal? Nun, was dann geschah, ist so ungewöhnlich, dass man seine Sinne erst einmal ein wenig ordnen muss. Deshalb ein letztes Mal. Fortsetzung folgt.